Ich glaube, es braucht immer ganz, ganz dringend jemanden, der das Ganze vorantreibt. Jemand, der Viva Con Aqua wirklich versteht, die DNA, der richtig Lust hat auf Kunst, Kultur, Musik, Sport, der Lust hat, genau wovon du gesprochen hast, Verbindung mit Menschen in Kontakt treten. Das ist halt sehr intensiv und das ist, glaube ich, auch ganz schön anstrengend. Aber ich glaube, das braucht es dafür, dass Viva Con Aqua wirklich auch Fuß fasst in einem Land. Water is life.
Be Water, der Podcast von Viva Con Agua.
Wir nehmen dich mit in unseren bunten Kosmos rund um Wasserprojekte, soziales Engagement, Kunst und Kultur, Sport und Social Business. Zweimal im Monat sprechen wir über Themen, die Viva Con Agua beschäftigen, formen und verändern. Einmal mit Gast und einmal ohne.
Wir, das sind Sophia Burgard, energiegeladene Aktivistin mit hohem Bewegungsdrang, und Norbert Latim, leidenschaftlicher Gamer und Gründer von Viva Con Agua Uganda. So, hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge von Be Water Podcast. Heute ist, oder nicht heute, ich weiß der genaue Tag nicht, aber es ist tatsächlich April. Und das heißt, April kommt nach März, also Run for Water ist vorbei, Wild Water Day ist vorbei und das Thema ist natürlich, was passiert mit alles, was wir während Wild Water Day, Weltwassertag und Run for Water gesammelt haben. Und dafür würde ich jetzt Sophia schon fragen, wie war Weltwassertag?
Hallo, hallo Nubi, hallo ZuhörerInnen. Schön, wieder eine Podcast-Folge aufzunehmen. Wir stecken derzeit, während wir diese Folge aufnehmen, noch mitten in der Laufwoche. Gestern war Weltwassertag, 22. März. Wir haben gestartet mit dem Run for Water. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen geflasht von dem, was auf Social Media abgegangen ist. Also Nubi, ich weiß nicht, wie viel du bei Instagram drin warst oder bist. Ja, nicht ganz so deep.
Nicht ganz so viel, aber ich konnte es spüren in meinem Schlaf, dass es gab viel Run for Water Hashtags.
Genau, es gab viel Run for Water Hashtag, es gab viel Run for Water Aktionen. Wir haben über 3500 Teilnehmende, ich habe heute Morgen geguckt, über 200 Teams haben sich angemeldet, die übrigens sehr lustige Teamnamen ausgewählt haben. Ich muss gleich nochmal gucken, wie die heißen. Viva Con Lockdown oder irgendwas mit Stiftung Wadentest. Das war auch mein Favorite.
Stiftung
Wadentest.
Was bedeutet Wadentest?
Es gibt eine Stiftung, Stiftung Warentest heißt die. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die beschäftigen sich mit Qualitätsmerkmalen und prüfen sozusagen unterschiedliche Produkte und bewerten diese und daran angelegt hat dieses Team sich den Stiftung Wadentestnamen ausgedacht. Das war nicht sehr witzig. Mhm. Genau, also über 200 Teams, über 3500 individuelle Anmeldungen und dabei schon knapp 40.000 Euro gesammelt. Also das muss man sich mal überlegen. 40.000 Euro, das ist echt eine Menge Geld und wir sind jetzt erst am zweiten Tag der Laufwoche und die geht ja noch bis Sonntag, deswegen bin ich mal gespannt, wenn ihr das jetzt hört, sind diese Zahlen schon veraltet, weil wir diese Podcast-Folge, wie Nobi gesagt hat, im April veröffentlichen und bis dahin wird sicherlich noch einiges eintrudeln. Es gibt auch Schulen, die sich bei mir gemeldet haben, die mitmachen, es gibt Unternehmen, es gibt EinzelläuferInnen, ganz viele Ehrenamtliche, was mich persönlich auch super freut, weil es wirklich nochmal eine Aktion ist, wo die ganzen Ehrenamtlichen deutschlandweit beziehungsweise in der Schweiz und Österreich mitmachen können. Mhm. Und man sieht, dass gerade jetzt in Pandemiezeiten die Leute Lust haben, aktiv zu werden und Sport an frischer Luft, da hatten wir ja auch letztes Mal mit Benobi drüber gesprochen, ist zum Glück noch möglich. Deswegen ist es eine schöne Form, sich für Trinkwasserprojekte zu engagieren.
Ja, das sind ganz, ganz starke Zahlen. 100 Gruppen, hast du gesagt, oder 3000 Anmeldungen, individuelle Anmeldungen. Und Ja, ich hatte Benovi auch versprochen, dass ich mich dieses Mal anmelden werde und ich muss mich noch, du hast sogar erwähnt, dass heute steht der Zahl bei 3.999, so ich muss mich schnell anmelden, damit ich diese besondere 4.000 Anmeldung habe. Was ich auch interessant zu fragen finde, ist, das letzte Mal hatten wir die Tide Runners, und sie hatten ungefähr 100 Kilometer oder eine Person?
Ich glaube, eine Person ist über 100 Kilometer gelaufen, also es ist wirklich verrückt, wie die Leute abgehen. Aber vielleicht nochmal zu deiner Ursprungsfrage, weil wir uns ja in diesem Thema, in diesem Monat dem Thema Wash widmen. Die Spenden des Run for Waters gehen alle nach Südafrika bzw. in die Eastern Cape Provinz. Das ist eine Projektregion, ich glaube, ich habe letztens schon geguckt und schon wieder vergessen, wie weit von Kapstadt entfernt. Eine Gruppe von Viva Con Agua Personen, Mitarbeitenden sind gerade vor Ort, unter anderem Micha Fritz, was total schön ist. Wir sind vor 2 Tagen auch in den Instagram Live Video gegangen und Micha Fritz hat sich sozusagen live von der Eastern Cape Provinz eingeschaltet und dort werden ganz konkret insgesamt 50 Schulen unterstützt mit zum Beispiel ja Hygieneschulungen oder da werden Latrinenblöcke gebaut oder es werden Wasserversorgungsstellen installiert in den Schulen und das ist natürlich total schön, weil es vor allen Dingen auch junge Menschen erreicht, die in die Schulen gehen. Das heißt, man hat auch so einen Hebelfaktor, weil, das erzähle ich tatsächlich auch mal ganz oft in den Workshops hier in Deutschland, was passiert, wenn Viva Con Agua zum Beispiel Hygieneschulungen beziehungsweise die lokalen Partner Hygieneschulungen in den Schulen anbieten, dann transportieren die jungen Schülerinnen und Schüler dieses Wissen ja auch in ihre Dörfer mit oder in ihre Familien, in ihre Communities. Das heißt, das Wissen wird gespreadet und das ist natürlich, ja, wie ich finde, immer ein Vorteil, wenn Wash-Projekte auch direkt an Schulen umgesetzt werden.
Ja, das ist ein gutes Beispiel von Each One Teach One. Das heißt, die Schülerinnen lernen etwas und dann gehen nach Hause und bringen die Eltern oder die Verwandte bei. Wir haben von einer ganz großen Summe gesprochen und was genau das Geld macht, aber nicht zu fachlich werden. Dafür haben wir ein Gespräch mit einem Expert oder einer Expertin im nächsten Podcast, aber könntest du vielleicht auch sagen, was 10 Euro oder so macht bei solch einem Projekt?
Also 10 Euro kann ich dir jetzt aus dem Kopf nicht direkt sagen. Das ist ja tatsächlich auch mal ein bisschen schwierig, aus den Projektgebieten beziehungsweise aus den konkreten Regionen zu schauen, was kann wirklich mit dem kleinsten Eurobetrag erreicht werden. Aber die Erfahrung haben wir mittlerweile ja auch mit Viva Con Agua gemacht, dass es immer total hilfreich ist, solche konkreten Kostenbeispiele mit an die Hand zu geben, wenn wir so Fundraising-Aktionen starten. Ich glaube, wir hatten das jetzt auch bei der Weihnachtskampagne gemerkt. Da hatten wir sozusagen unterschiedliche Produkte angeboten in unserem Viva Con Agua Shop. Also kaufsymbolisch einen Fußball für Kids in Uganda zum Beispiel und lasse so deine Spende hier für so und so viel Euros. Und in der Schule ist es tatsächlich so, und das haben wir jetzt auch viel immer beim Run for Water mit kommuniziert, dass mit 25 Euro einer Schülerin dauerhaft der Zugang zu sauberem Trinkwasser gewährleistet werden kann an einer Schule. Und wir merken auch, dass das gerade voll zieht, ne? Also wir kommunizieren das immer und ich weiß nicht, wie es dir geht, Nomi, ob du schon viel gespendet hast in deinem Leben oder auch mal bei so Aktionen mitgemacht hast, aber ich finde das immer total hilfreich, sich vorzustellen, was mit dem Geld wirklich passiert. Und in dem Moment, wo ich dann 15 Euro spende und weiß, mit den 15 Euro kann zum Beispiel, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, ein komplettes Set an Seife für eine Schule finanziert werden, dann hat man nochmal so eine emotionalere Verbindung zu dem Spendenbetrag.
Ja, um deine Frage direkt zu beantworten, ob ich mich mit dieser Frage beschäftige, was genau meine Spende macht. Nein, gar nicht. Ich freue mich immer einfach zu wissen, dass ich gespendet habe und ich in diesem Fall Viva Con Agua, ich vertraue 100%, dass das, was sie mit dem Geld machen werden, ist ganz, ganz sinnvoll. Natürlich, das heißt nicht, ich bin ganz glücklich, wenn alle das wissen wollen. Und wenn ich weiß, natürlich weiß ich, werde ich immer sagen. Ja, wir haben ganz viel über Wash gesprochen und ich kann mir vorstellen, dass für einige Zuhörerinnen, sie fragen sich bestimmt, was das bedeutet. Vielleicht hätten wir erstmal damit angefangen, aber ist nicht zu spät. Was bedeutet Wash eigentlich?
Ganz kurz, bevor ich das erkläre, weil es mir gerade jetzt aufgefallen ist und ich würde das gerne jetzt auch nochmal sagen und dir Props geben, dass du nämlich genders, beziehungsweise das weibliche, die weibliche Form nutzt, obwohl Deutsch nicht deine Muttersprache ist. Wir haben davon ja schon Props bekommen, auch aus dem Ehrenamt, und ich finde das nicht selbstverständlich, aber für mich persönlich, also mein Herz lässt es höher schlagen. Das wollte ich dir nur gerade nochmal Feedback. Gerne weiter so.
Dankeschön.
Wash. Für was steht Wash? Genau. Oh Gott, ich wollte es gar nicht hier so reinschreien. Wash ist eine Abkürzung und steht für Wasser, Sanitär und Hygiene, beziehungsweise Water, Sanitation und Hygiene, und beschreibt den Dreiklang der Projekte, den Viva Con Aqua versucht, in jedem Land umzusetzen, wo wir Projekte machen. Mhm. Sprich, es werden eben nicht nur Wasserversorgungsstellen installiert oder Brunnen gebaut, sondern es wird auch darauf geachtet, dass die Menschen eben Zugang zu Sanitärversorgung haben. Das heißt, dass sie eben in der Schule nicht nur fließendes, sauberes Wasser haben, sondern auch eine Toilette, weil das ist so schön, erzähle ich auch mal den Kids in den Schulen, was passiert, wenn du ganz, ganz viel Wasser trinkst und du musst dir zwar keine Gedanken darüber machen, dass du, weiß nicht, viel Durst hast oder so oder nicht genügend sauberes Wasser, um dir die Hände zu waschen, aber dann musst du auf die Toilette und musst erstmal aus der Schule rausrennen und also draußen im Gebüsch dein Geschäft verrichten. Das sind eben auch Risiken birgen die für deine Gesundheit. Mhm. Darüber werden Bakterien in die Luft transportiert oder vor allen Dingen auch ins Grundwasser. Und darüber können sich auch total viele Menschen anstecken. Das heißt, Sanitärprojekte sind genauso wichtig wie sozusagen Brunnen oder Wasserversorgungsstellen. Und das dritte ist, der dritte Part, der das Ganze komplementiert, ist Hygiene. Und da habe ich ja anfangs schon drüber gesprochen, dass das auch in den Schulen in Südafrika umgesetzt wird. Natürlich immer auf eine Viva Con Aqua typische spielerische, freudvolle Art und Weise. Also mit den Kindern wird zusammen spielerisch geübt, wie geht sauberes Händewaschen. Und gerade jetzt die Pandemiesituation hat ja gezeigt, wie wichtig es ist, also darüber zu sprechen, das zu lernen. Wie lange muss ich eigentlich die Seife in beiden Händen und zwischen den Fingern? Und genau, das ist sozusagen, beschreibt Wash. Und das ist, glaube ich, so ein Ansatz und eine Strategie, die total Sinn macht. Und du kannst ja gleich auch gerne mal erzählen, wie du das in Uganda wahrgenommen hast. Aber ich war bisher ja auf einer Projektreise mit in Nepal und auch an Schulen. Und da haben wir mit den lokalen Projektpartnern vor Ort, also in dem Falle zum Beispiel mit der Welthungerhilfe, an den Schulen eben so Workshops mit den Kindern gemacht. Da haben wir zum Beispiel, ich habe schon vergessen, wie dieses Spiel heißt, also haben wir uns versammelt mit den Kindern und haben wie so eine Art so Kreide oder so mitgenommen oder so Chalk, ich weiß nicht, wie man das nennt, so weißes Pulver, Magnesium oder so. Und alle Kinder reiben sich das dann sozusagen, ein Kind reibt es sich in den Händen und fängt an, andere Kinder zu begrüßen mit einem Handshake. Und nachher siehst du, wie viele Kids auf einmal weiße Kreide an den Händen haben. Und dann kann man den Kindern erzählen, schaut mal, und das, ihr könnt euch vorstellen, die weiße Kreide ist jetzt, sind Bakterien. Und wenn ihr euch nicht zwischendurch die Hände wascht, auf einmal haben ganz viele Kinder um euch rum auch, ne? Also so zum Beispiel. Und das hat voll gut funktioniert und war voll schön. Ich weiß nicht, ob du in Uganda auch ähnlich, also wie es da vor Ort ist oder wie es da auch von den Communities angenommen wird.
Mhm. Erstmal, ich finde diese Geschichte ganz cool von Kreide. Das habe ich noch nie gehört, aber es ist eigentlich sehr einfach. Was wir in Uganda machen tatsächlich mit Wash und Awareness in Schulen ist Football for Wash. Und für mich das beste Beispiel ist, was wir Jam in the Middle, nein, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber ich kann das beschreiben. Und zwar, dass die Kinder müssen einen Ball jonglieren und dann durch diese Cones wie sagt man, Korn?
Ah, diese Hütchen, oder? Sind auf dem Boden Hütchen, aufgestellt, ja.
Ja, wie genau. Diese, ich nenne sie manchmal VLC.
So Ice Cones.
Ja, ja. Und durch diese Dinge laufen, das heißt, es gibt manchmal Hürden oder Ablenkungen oder Versuchung im Busch zu gehen, aber du musst durch diese Dinge navigieren.
Hm.
Und wenn du endlich die Toilette erreichst, dann hast du immer noch die Herausforderung. Ich sage Herausforderung, weil ich sehe auch manchmal Leute, die das schaffen, irgendwie das Loch zu verpassen komplett. So, es ist immer noch eine Herausforderung und sie müssen den Ball durch diese Löcher oder Reife schießen, und das bedeutet hit the target und danach die Hände waschen, natürlich mit diesen 6 Schritten. Und das finde ich auch eine sehr schöne Darstellung von diesem Prozess, kacken zu wollen, bis wirklich zu kacken. Und ja, deswegen, ich habe schon sofort daran gedacht, als du diese Kreidegeschichte erklärt hast. Sie sind, ich finde die beide sehr bildhaft
und
ja zeigen den Prozess wirklich gut. Jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Nee, ich glaube, du hast sie ganz gut beantwortet.
Okay,
und wo ich jetzt auch gerade nochmal dran dachte, und das finde ich, fand ich in Nepal auch beachtlich zu sehen, diese Kombination aus Hardware und, also so Hardware und Software sagen wir ja auch oft gerne intern, also Hardware im Sinne von, okay, da steht jetzt eine Regenauffanganlage oder ein Becken, wo das Wasser gefiltert wird, also ne, oder Brunnen, jetzt in Nepal nicht, aber in anderen afrikanischen Ländern eher, plus eben diese Soft-Component, wir machen Spiele, wir nutzen ULA, Universal Language Approach, um mit den Communities in Verbindung zu kommen, um auch das Wissen darüber zu schärfen, weil ich glaube, es reicht nicht, böse gesagt, einfach nur einen Brunnen hinzustellen oder die ProjektpartnerInnen vor Ort, weiß ich nicht, irgendwas bauen zu lassen, aber nicht mit den Communities zu sprechen. Und das finde ich ist auch nochmal ein total wichtiger Punkt, generell so im Entwicklungszusammenarbeitskontext, dass von Anfang an die Communities mit involviert werden und angesprochen werden. In Nepal war das wirklich auch so, dass es da regelmäßig Treffen gab mit den Communities. Es gibt ja dann auch oft so Water-Komitees in den Dörfern, bestehend aus unterschiedlichen Menschen, die zum Beispiel dafür sorgen, dass der Brunnen geschützt wird vor Tieren oder dass da Instandhaltungen vorgenommen werden, dass es gemonitort wird. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, da sozusagen die Verantwortung auch an die Community abzugeben.
Ja.
Nobi meldet sich wieder Schule, ihr könnt das nicht sehen.
Ja, als du gesagt hast, dass diese Water User Committees besonders von Menschen geleitet werden, ich wollte sogar extra sagen, dass ganz interessant ist, dass sie normalerweise Frauen sind, egal ob in Uganda oder Kenia oder okay, Nepal weiß ich nicht, aber mindestens in den afrikanischen Ländern. Die Water User Communities sind meistens Frauen. Und ja, das in Uganda mindestens, das ist, weil sie glauben oder die Frauen sagen, wir wollen nicht, dass die Männer das Geld trinken. Also in diese Kneipen sozusagen. Und ich finde das wirklich interessant, dass es ist ein Trend, sage ich mal, was in viele afrikanische Länder, wo diese Projekte sind, zu sehen ist, dass die Water User Communities wirklich stark von Frauen besetzt sind.
Das finde ich auch spannend.
Ja.
In Nepal ist es auch so, zumindest in der Projektregion, in der ich unterwegs war mit Viva Con Agua, dass es die Aufgabe der Frau ist und der jungen Mädchen Wasser zu besorgen. Das heißt, wir haben da wirklich Frauen getroffen, die haben stundenlang damit verbracht, zur nächsten Wasserstelle zu gehen. Nepal ist extrem hügelig und bergig, nicht unbedingt immer gefestigte Wege, also ganz schön steinig und auch anstrengend, damit so viel Wasser auf dem Rücken Berge hoch zu gehen, mehrmals am Tag. Und gerade für junge Mädchen bedeutet das natürlich, dass die einen Großteil des Tages nicht zur Schule gehen können. Das heißt, die können keine Bildung genießen, die können nicht mit ihren Freundinnen Zeit verbringen, mit ihren Freunden, können nicht irgendwie das lernen, was sie vielleicht bräuchten. Und deswegen ist es, glaube ich, da auch sehr, sehr wichtig, dass dass sie Projekte da ansetzen, um junge Frauen zu empowern und ja. Mädchen und zu sagen, hey, das ist eigentlich elementar wichtig, auch im Sinne der der Bildungslücke, die da zu schließen und dass es eine gewisse Gerechtigkeit gibt in den Communities.
Ja. Ja, stimme ich sehr zu. Ich meine, es gibt auch das Gefahr, also Sicherheitsgefahr. Ich weiß nicht, wie spät sie laufen, um Wasser zu holen, aber natürlich, ja, vieles kann auch passieren auf dem Weg zu dem Wasser und zurück nach Hause. Von daher, ja, finde ich auch gut, wenn wir mehr Projekte machen, die das Wasser näher bringen kann und auch, ja, einfach helfen kann, dass alles, was damit verbunden ist, zur Schule zu gehen und lernen, spielen und so weiter, gefördert wird.
Ja, ich hatte gerade auch noch einen Gedanken, das wollte ich auch noch erzählen, aber das weißt du ja sicherlich auch, aber vielleicht einige derjenigen, die zuhören, nicht. Weil ich auch ganz oft schon gefragt wurde oder immer wieder gefragt werde, wie wählt Viva Con Agua eigentlich aus, wo wir Projekte machen? Ich glaube, das ist auch nach außen nicht immer ganz leicht zu verstehen. Also ich meine, es gibt ja so viel Bedarf. Es gibt so viele Länder, die Herausforderungen hatten im Umgang oder haben im Umgang mit Wasser, wo es Probleme gibt, an sauberes Trinkwasser ranzukommen, wo es irgendwie teilweise schon Konflikte gibt über Wasser so. Und da hat Viva Con Agua irgendwann mal Parameter entwickelt, nach denen entschieden wird, dass wir da gemeinsam natürlich immer, also hier auch wichtig zu sagen, immer in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern vor Ort. Das könnt ihr alle mitschreiben, Viva Con Agua baut keine Brunnen. Das wird ja auch immer so ein bisschen in der Öffentlichkeit so wahrgenommen. Nein, wir sammeln Gelder und leiten sie weiter an Projektpartner, Ausnahme, Klammer auf, Südafrika, Klammer zu, aber nochmal anderes Thema. Jetzt habe ich den Faden verloren, was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, die Parameter.
Ja.
Zum Beispiel, eines der Parameter ist natürlich, dass wir den Zuspruch haben oder die Zustimmung der Regierung. Das heißt, wir würden niemals in ein Projekt, in eine Region gehen, in ein Land, wo es Konflikte gibt, wo irgendwie die Regierung uns nicht will, in Anführungsstrichen, mal platt ausgedrückt. Das heißt, es muss irgendwo ein Wohlwollen der Regierung, von Partnern bestehen. Und meistens muss eben der Bedarf von den Communities vor Ort an die nächste NGO kommuniziert werden und die wiederum wenden sich an uns beziehungsweise an die Welthungerhilfe. Das heißt, das finde ich auch sehr wichtig nochmal zu betonen. So, wir gehen nicht proaktiv als Weißnasen irgendwo rein und sagen, hey, we're the saviors, wir bauen euch jetzt einen Brunnen und dann gehen wir wieder. Ich glaube, das hat noch nie und wird auch niemals funktionieren, dieses Verständnis von Entwicklungszusammenarbeit, sondern die Bedarfe kommen von den Orten, also selber von den Communities. Und genau, was anderes ist natürlich auch ganz wichtig, das Thema Nachhaltigkeit, dass man guckt, okay, gibt es genügend Personen, die das vor Ort unterstützen? Gibt es Menschen, die Viva Con Agua in der DNA verstehen, Workshops anbieten können, sodass nicht man baut da einen Brunnen hin und ein Jahr später komplett verfallen, weil die Communities nicht drum gekümmert haben, sondern dass man wirklich auch diese, man sagt das ja schön, Hilfe zur Selbsthilfe implementiert und die Communities selber irgendwann sich befähigt fühlen, sich um die Brunnen zu kümmern, um die Instandhaltung der Toiletten etc., um nur mal einige der vielen Parameter zu nennen, die dafür sozusagen oder die Viva Con Agua ansetzt, um Projekte, um zu entscheiden, wir gehen jetzt nach Nepal, wir gehen jetzt nach Südafrika.
Ja, und wenn du von Zusammenarbeit sprichst, ich meine, WASH alleine ist ein gutes Beispiel von was wir jetzt versuchen zu sagen, mit alles hängt miteinander ab. Wasser, Sanitation und Hygiene. Wenn du keine Wasser hast, dann kannst du die Hände nicht waschen, dann bist du nicht sauber oder hygienisch. Ja, du verstehst. Und weil das alles hängt miteinander ab. Und so ist es auch in den Projekten oder mit den Partnerschaften. Wenn Viva Con Agua in einem Ort ist, sagen wir Kampala, es geht nicht einfach mit den ganzen Künstler, Künstlerinnen und macht Konzert, sondern es macht, okay, lass uns etwas mit Abrams machen, mit Maro, mit Tindi und so weiter. Und das ist auch genauso in den Projektgebieten. Lass uns mit den Loco Authorities etwas machen, wenn es Künstlerinnen, Künstler dort gibt, die singen oder auch Artists, die malen, dann machen wir auch etwas mit den Leuten. Und ja, von daher mache ich da keine Sorgen, wenn es um Zusammenarbeit geht. Und nochmal, das ist nochmal für mich mit dem Thema Nachhaltigkeit verbunden, weil ja, ich hatte ein Gespräch am Wochenende. Nein, das ist nicht nötig, wichtig, aber es ging um Nachhaltigkeit und mein Argument war, Dinge wie SDGs oder so sind meiner Meinung nach nicht wichtig. Also sie sind gut, um einen Rahmen und Leitfaden zu machen, was, wie wir uns orientieren können, aber Leute sind nicht mit Papier und ganz große Dokumente verbunden, Menschen sind mit Menschen verbunden. Das heißt, wenn wir wirklich eine nachhaltige Change machen wollen, dann müssen wir Menschen oder mit Menschen kooperieren, um diese Change, die wir sehen wollen, kooperieren. Ich habe vergessen, welche Verb ich benutzt habe.
Nein, ich verstehe, aber ich verstehe total, was du meinst. Und ich vielleicht dazu auch nochmal eine kleine Anekdote und dann höre ich vielleicht auch auf, von Nepal zu reden. Aber ihr merkt schon, diese Reise hat mich sehr geprägt, obwohl das jetzt schon 3 Jahre fast her ist. Da waren wir auch unterwegs in einem Dorf mit den MitarbeiterInnen von der Welthungerhilfe und wir mit der Reisegruppe Viva Con Aqua Schweiz waren Leute mit dabei. Und auch mit Personen, die sich mit der Instandhaltung von Brunnen gut auskennen, beziehungsweise Regenauffanganlagen, Monitoring etc., also ExpertInnen auch im Gebiet WASH sozusagen. Und dann sind wir an so einem relativ abgefrackten Toilettenhäuschen vorbeigelaufen. Also es sah echt total runtergekommen aus. Und dann habe ich irgendwie auch den Kollegen von der Welthungerhilfe gefragt, so was hier passiert. Also die Community ist hier doch voll stark. Ich wusste, die hatten auch ihr Wasserkomitee, die waren total aktiv. Und er meinte, ja, dieses Toilettenhäuschen wurde vor Jahren, von irgendeiner anderen NGO, die ich jetzt hier nicht nenne, gebaut. Und ohne dass von Anfang an mit der Community gesprochen wurde. Und was passiert ist, so die haben gar nicht davon Wind bekommen, dass da jetzt auf einmal eine Toilette hingebaut wurde. Die haben sich nicht abgeholt gefühlt und nach ist das halt verrottet, was irgendwie krass ist, obwohl der Bedarf vielleicht da war, aber die hatten sich einfach nicht verantwortlich gefühlt und dachten so, ja, okay, da kommt halt jetzt eine NGO von außen irgendwie und baut uns da jetzt was hin, da niemand spricht mit uns, was soll ich damit, keine Ahnung, warum holt mich niemand ab oder holt mich ins Boot, und das fand ich sehr eindrücklich nochmal zu sehen, ja, also wirklich so engste Zusammenarbeit mit Partner, Partnerinnen vor Ort plus eben, wie gesagt, dieses spielerische, freudvolle. Genau. Ich glaube, es, um nicht zu sagen, dass immer alles reibungslos funktioniert, das wäre auch eine fette Lüge. Also es klingt jetzt so, als würden wir so viel immer nur propagieren wollen, dass alles gut läuft in den Projektgebieten. Da gibt es natürlich auch so viele Herausforderungen und viele Missverständnisse und so. Aber ich glaube, das ist nochmal ein anderes Thema. Also ich glaube, Entwicklungszusammenarbeit, wenn man sich damit tiefergehend beschäftigt, ist immer sauschwierig. Hast immer Herausforderungen. Aber das würde jetzt vielleicht hier den Rahmen sprengen. Nur um das nochmal gesagt zu haben.
Ja, wieder Richtung Zusammenarbeit, aber diese Missverständnisse können alle geklärt werden, einfach indem man spricht oder indem die Organisationen mit den Menschen dort vor Ort sprechen. Ich kann mich auch erinnern, als du von dieser Organisation sprichst, kannst du mir offline sagen, ich kann mich noch erinnern, als ich die Projekte, Welthungerhilfe-Projekte besucht habe. Das war auch für mich eine der ersten Besuche. Jemand hat gesagt, ja, wir haben immer das Problem, dass wir Kultur auch berücksichtigen müssen, wenn wir unsere Projekte umsetzen. Das heißt zum Beispiel, es gibt einen Stamm dort, die Karamojong, die Elders teilen Toiletten nicht mit jüngeren Menschen. Das heißt, wenn du eine Toilette baust, du musst auch wissen, dass, okay, ja, wir haben die Toilette in der richtigen Ort gemacht, aber wir müssen auch berücksichtigen, dass die Elders werden dort nicht gehen, wenn sie wissen, dass die Kinder auch dort sind. Dann, ja, musst du vielleicht noch ein anderes bauen. Und solche Kleinigkeiten können komplett vergessen oder übersprungen werden, wenn ihr nicht einfach spricht.
Ja, das stimmt.
Dann vielleicht ist es auch ein guter Segue oder guter Übergang zu, wir haben ganz viel über Austausch, Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit gesprochen. Ich glaube, dass am Ende, was Viva Con Agua wirklich machen möchte oder fördern möchte, ist Hilfe zur Selbsthilfe. Und für mich ist ein gutes Beispiel erstmal das, was Viva Con Agua hier hat mit dem Wasser, mit Klopapier, diese Social Businesses, dass es sich selber finanzieren kann. Und genau, und ich denke dann sofort an Viva Con Agua in Uganda und diese Wasserfilter, was sie jetzt machen, diese Social Business. Und ich bin ganz gespannt zu sehen, was das bedeutet auch für zum Beispiel Viva Con Agua in Südafrika und vielleicht auch die anderen Länder, Zimbabwe oder Mosambik?
Mosambik. Genau. Ja, total. Vielleicht sprechen wir auch in einer anderen Folge mal über Viva Con Agua Südafrika und laden Benjamin Adrian dazu ein oder so, weil das würde jetzt auch zu weit gehen und zu tief fassen, aber Viva Con Agua Südafrika ist ein schönes Beispiel, weil das sozusagen jetzt ein Land ist, wo Viva Con Agua nicht nur also Finanzierungspartner ist, sondern auch Implementeur. Ich weiß nicht, ob man das so nennt. Also Viva Con Agua implementiert vor Ort die Projekte, für die Spenden gesammelt werden. Es gibt Menschen, die bei Viva Con Agua Südafrika angestellt sind, und zwar nicht Leute von uns oder nicht nur Leute von uns, sondern sozusagen von den Locals vor Ort, was total geil ist und, glaube ich, ein ganz schön großer Quantensprung ist auch in der Geschichte von Viva Con Agua, dass erstmals auch so ein südafrikanischer Switch ist oder so ein näher Switch zu African Perspective. Ich glaube, das ist spannend zu sehen. Und wie gesagt, Michael Fritz, Benjamin Adrian und einige andere sind seit einigen Wochen, Monaten vor Ort und bauen da ja eine Community auf und versuchen so einen eigenen Kosmos dort an KünstlerInnen, MusikerInnen sozusagen aufzubauen. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt, was noch alles passieren wird.
Ja. Und wir merken jetzt schon, dass es ganz viele Viva Con Agua Communities in Afrika gibt. Sie kommen ganz schnell. Und manchmal, ich stelle mich auch die Frage, wann Viva Con Agua in Asien kommt. Du warst in Nepal. Was würdest du sagen, ist die größte Potential zum Beispiel aus Nepal, wenn es ein Viva Con Agua dort geben wird?
Boah, ich kann schlecht für den ganzen asiatischen Kontinent sprechen. Und wie gesagt, ich war halt einmal in Nepal. Ich bin auch privat bisher nur, bin ich in Asien viel gewesen, in Vietnam. Ich weiß nicht, in anderen Ländern glaube ich überhaupt nicht. In Nepal ist es ja so, es ist ja ein sehr niederschlagreiches Land. Also es regnet ganz, ganz viel. Da ist ja eher die Herausforderung, dass ich glaube, nicht mal die Hälfte der Bevölkerung hat Zugang zu einer Toilette. Zugang zu sauberem Trinkwasser, glaube ich, 89% oder so. Das ist nicht das Ding, sondern eher die Communities, die viele auch in den hügeligen Regionen leben, die müssen eben lange laufen bis zur nächsten Wasserstelle, beziehungsweise haben keinen Zugang zur Toilette. Das ist da die Herausforderung. Ich bin jetzt ein bisschen abgewichen von deiner Frage, aber nochmal zur, wie ich das dort vor Ort einschätze. Also wir waren ja ganz viel auch in Kathmandu, in der Hauptstadt, und da gibt es schon viele tolle Künstler, Künstlerinnen und auch ein Netzwerk an einer vibrierenden Community oder ich glaube auch ein nährhafter Boden dafür, dass Viva Con Agua dort auch Fuß fassen könnte. Ich glaube, es braucht immer ganz, ganz dringend jemanden, der das Ganze vorantreibt. Jemand, der Viva Con Agua wirklich versteht, die DNA, der richtig Lust hat auf Kunst, Kultur, Musik, Sport, der Lust hat, genau wovon du gesprochen hast, Verbindung mit Menschen in Kontakt treten. Das ist halt sehr intensiv und das ist, glaube ich, auch ganz schön anstrengend. Aber ich glaube, das braucht es dafür, dass Viva Con Agua wirklich auch Fuß fasst in einem Land. Und vielleicht wird es dahin gehen. Vielleicht kommt es irgendwann, dass Viva Con Agua Mitarbeitende in anderen Ländern hat, wo die Projekte wirklich auch umgesetzt werden. Das wäre natürlich voll wünschenswert. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Mal gucken.
Ja.
Vielleicht in 10 Jahren, wenn wir dann immer noch den Podcast machen. Dann, keine Ahnung. Let's see. Okay, Nobi, willst du vielleicht noch einen Ausblick geben, was uns in der zweiten Folge zum Thema Wash im Monat April erwartet?
Ja, so wir haben heute ein bisschen unser, man sagt, unser Senf dazu gegeben. Ich hoffe, das ist die richtige Aussage. Und ja, das war sozusagen einfach eine Amateur-Noob, unsere Perspektive von WASH, was das bedeutet, wie die Projekte aussehen oder was genau Viva Con Agua in diese Projekte macht, ganz oberflächlich gesagt. Aber für das nächste Mal holen wir uns einen Experte, eine Expertin. Ich bin auch nicht wirklich sicher, aber wir holen uns bestimmt jemand, der sich gut mit dem Thema auskennt und das alles mit den ganz schönen Zahlen, 90% und 1 Milliarde und das alles uns weitergeben wird. Und ich bin wirklich ganz, ganz gespannt.
Ich auf jeden Fall auch. Und so viel kann ich auch schon sagen. Ich weiß auch noch nicht, ob es ein Experte oder eine Expertin wird. Das ist ja auch jetzt erstmal egal. Aber es wird ein Partner, eine Partnerin sein, die schon lange mit Viva Con Agua zusammenarbeitet. Und zwar, so viel kann ich auch sagen, es wird jemand von Soul Bottles sein. Das ist ein Unternehmen aus Berlin, die schon ganz, ganz lange, ich glaube von Geburtsstunde, Viva Con Agua unterstützen, die verkaufen unter anderem Glasflaschen und pro verkaufter Glasflasche fließt 1 Euro des Erlöses an Viva Con Agua Projekte und es gibt jetzt ein gemeinsames Projekt zwischen Soul Bottles und Viva Con Agua in Sambia und da werden wir uns mit den Leuten unterhalten von Soul Bottles und gegebenenfalls kommt noch ein weiterer Experte dazu. Ich bin sehr gespannt und freue mich. Das wird schön, Nobi.
Ja, das wird wirklich schön.
So, was machst du heute noch, um noch mal ein bisschen smooth abzurunden?
Ich werde mich heute jetzt richtig für Run for Water anmelden und ich werde das digital machen. Ihr werdet das sehen auf Instagram.
Sehr geil, that's the spirit. Wenn du digital läufst, laufe ich real um die Außenalster, da habe ich mir heute noch vorgenommen. Und ja, wir wünschen euch noch einen sehr, sehr schönen Tag. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss. Water is life, a human right. He cannot do without it. You and I, it's our responsibility. Create a better world. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.